Endlich mal wieder Zeit für eine neue Folge von den Eierköpfen. Warum? Ist ja ganz klar. Die Six Nations gehen heute Abend los mit dem Kracher zwischen Frankreich und Irland. Und am Wochenende geht auch das Rugby Europe Championship los. Am Sonntag erster Auftritt für die deutsche Mannschaft zu Hause in Heidelberg jetzt mittlerweile gegen Rumänien. Und da werden wir auch gleich einen Gast haben. Das Ganze in Folge 188. Ja, ihr seht schon, wir sind zu dritt. Simon ist natürlich am Start. Hi Simon.
Servus.
Und wir haben Andrew Reintges da, Hakler der deutschen Nationalmannschaft. Andrew, schön, dass du die Zeit genommen hast.
Mahlzeit, danke, dass ich da dürfen. Ja.
Genau, Andrew, wir haben vorhin ausgemacht, du hast gefragt, war Interview auf Deutsch, und wir haben einfach gesagt, komm, wir probieren es einfach. Ja. Du redest Deutsch, solange du dich wohlfühlst, und wenn du irgendwo nicht weiter weißt oder dich nicht wohlfühlst, dann switchst du einfach ins Englische.
Bevor wir zu dem ganzen Zeug kommen, wir haben gesagt, weil wir die Musik nicht hören, dass du sozusagen tanzen musst, damit wir wissen, wie deine Musik geht. Das Gute ist, du hast das wunderbar am Mikro gemacht, dass wir so ein bisschen Akustik hatten. Das hat mich erinnert, kennt ihr das Lied Dancing in the Street von David Bowie und Mick Jagger? Da gibt's eine Version im Internet auch, wo es quasi ohne die Musik ist und nur ihre ganzen Tanzmoves und wie sie die ganze Zeit stöhnen und klatschen und so. Alter, das war genau so für mich. ASMR Jan Lüdecke beim Tanzen. Unglaublich.
Ja, schön, dass wir das auch geklärt haben. Aber lass uns doch über Rugby statt übers Tanzen sprechen. Andrew, Donnerstag ist es heute, Start der Six Nations, und es ist 3 Tage, bevor ihr gegen Rumänien spielt. Ihr werdet euch heute Abend treffen. So, spürst du schon so ein bisschen Anspannung, ein bisschen Nervosität langsam?
Nervosität nicht, noch nicht. Bin ein bisschen aufgeregt. Ja, es ist immer für das Rack. Ja, schöne Zeit. Wir dürfen dann jetzt wieder als Mannschaft zusammenbleiben. Es ist cool. Es ist immer Februar, März, immer so eine schöne Zeit im Rugby. So Rugby Circle, ja.
Ja. Ja, und für euch wahrscheinlich gar nicht so schlecht, dass dieses Spiel jetzt verlegt werden musste. Es ist natürlich bitter für alle, die dann nach Kassel kommen wollten, die Tickets gekauft haben, die jetzt sagen, boah, die Anreise ist zu weit, aber du spielst in Heidelberg und jetzt ist das Länderspiel in Heidelberg, da sind die Wege dann nicht mehr so weit, kann man sich vielleicht noch ein bisschen besser vorbereiten, oder?
Ja, genau. Es ist immer schön, im Wohnzimmer zu spielen, aber Kassel wäre geil. Ich war letztes Jahr da, Stimmung war echt gut, und ja, schade, dass wir da nicht spielen können, aber es ist halt so, wir können das Wetter nicht kontrollieren. Und ja, Heidelberg ist ja immer, wir trainieren immer hier, und wir sind fast alle von Heidelberg oder Frankfurt. So, ist gut.
Ja. Eben, das wäre auch meine Frage gewesen. Also natürlich, jetzt habt ihr nicht den extra Reisetag, den ihr gehabt hättet nach Kassel. Und wir haben in den letzten Jahren immer drüber gesprochen, dass generell die Vorbereitungszeit, die Prep, die ihr habt als Mannschaft, sehr kurz ist. Und es ist jetzt quasi ein Tag mehr. Wie wichtig ist es jetzt vor allem jetzt aus deiner Sicht für die Gasse zum Beispiel, die Lineouts? Das ist ja was, wo man alle Zeit eigentlich benötigt, die man bekommen kann in so einer Vorbereitung für die Länderspiele.
Ja, es ist auf jeden Fall jede Zeit mehr, was wir bekommen, ist gut. Es ist besser jetzt. Wir müssen nicht so weit reisen. Wir sind alle so erholt. Wir können dann morgen mehr Gas geben. Auch mit Gasser und Paqueta ist es ganz wichtig, dass wir nicht so müde in den Trainings sind. Wir können jetzt viel Gas geben und ja, alles auf 100% trainieren. Wir haben schon jeden Wochenende haben wir Call mit Papi gehabt und über Gasser gesprochen und wie Rumänien und Portugal das macht und wie wir das wollen. Und ja, ich glaube, dieser Tag bringt was, aber wir haben auch seit Dezember schon viel gemacht.
Ja, du sprichst Poppy an, Michael Poppmeier, für alle, die den Spitznamen nicht kennen, den ich auch letztens für Rugby Daily im Interview hatte. Selbst ehemaliger Nationalspieler aus Südafrika, also für Deutschland, der jetzt eben Co-Trainer ist. Und es ist schon krass, also Poppy steckt extrem viel Arbeit rein in die Analyse der Gegner und in die Vorbereitung für euch, oder? Das ist schon irgendwie gefühlt ein Upgrade so zu den letzten Jahren, ohne da jetzt irgendjemandem zu sagen, dass er zu wenig getan hat, aber wie Poppy euch jetzt vorbereitet hat, ist vom Gefühl von außen her nochmal ein bisschen mehr, als es sonst war, oder?
Ja, genau. Ja, seit letzte Jahr, letzter Rack haben wir jeden Wochenende oder jede zweite Wochenende Videocalls gemacht. Und ich glaube, die ganze Trainingsteam, die machen das jetzt viel mehr mit Analyse, auch mit Sammy Fuchsel und Marc. Die machen jetzt mit Defense, Attack viel Analyse. Und wir kriegen auch von jedem Spiel von dem anderen, von Rumänien oder Portugal oder Belgien, wir kriegen auch dann viel Clips und wir sehen, was die machen und wir können dann uns besser vorbereiten, was wir, ja, wie wir das gegenspielen wollen.
Ja.
Ja.
Ja, Rumänien ist ja auch bekannt dafür, sehr starke Stürmer zu haben. Wie ist es bei dir so, große Vorfreude auf solche Spiele als Stürmer selber?
Ja. Ja, und ja, du willst dich selbst gegen die Beste testen und wir wissen, Rumänien ist starker Pack und ja, wir können jetzt uns sehen, wo wir stehen und vielleicht irgendwas auch für den Rugby-Publikum zeigen, dass ja, wir müssen nicht alle Profis sein, aber wir können auch dagegen kämpfen und ja, es wird harte Kampf, aber es ist, ich freue mich auf, ja.
Ja,
Ja, also du sagst, wir werden dann sehen, wo ihr steht mit dem Spiel oder auch mit den Spielen generell im Rack. Aber du hast jetzt ja schon ein bisschen mit der Mannschaft trainiert. Du warst auch letztes Jahr dabei. Wie würdest du sagen, steht ihr da dieses Jahr im Vergleich zu letztem Jahr oder den Jahren davor?
Wir haben dieses Jahr das Vorbereiten ganz anders gemacht. Letztes Jahr war immer Sonntagstrainings und wir haben viel mehr Spieler gegen schlechter ist das falsche Wort, aber nicht so gute Qualität Mannschaften gespielt. Und dieses Jahr haben wir viele Lehrgänge gemacht. So ganze Wochenende zusammen trainiert. Wir haben dann über unser Verteidigungssystem oder Angriffssystem gesprochen, dann trainiert. Und ja, wir haben dann vorletzte Wochenende ein Spiel gegen starke polnische Mannschaft gespielt. Und es war gut für unsere deutsche Spieler. Wir haben seit November kein Spiel gehabt. Und ja, die waren auch hart. Wir haben 4x25 gespielt. So ein bisschen länger als ein Spiel. Und es war gut für uns. Da war viele Work-ons, aber auch viele Positives dabei. Und ich glaube, dieser kleine Lehrgang bringt viel mehr, wenn wir zusammen ein ganzes Wochenende zusammen trainieren. Ich finde es viel besser als einen Sonntag, wenn es ist ne, die Frankfurter und die Heidelberger und vielleicht ein paar Hannover dabei. Dann ich finde es viel besser, wenn wir alle zusammen sein können. Und ja, ich glaube, wir sind gut vorbereitet.
Was glaubst du denn, ist
Ja.
möglich im Rack dieses Jahr? Könnt ihr Rumänien schlagen oder ist es vielleicht so, dass ihr sagt, hey, gegen Rumänien, gegen Portugal, die sind irgendwie übermächtig, da wollen wir einfach nur unsere beste Leistung, sage ich jetzt mal, abliefern und dann schauen wir mal, was passiert und dann attackieren wir voll dieses Belgien-Spiel, weil da sind wir vielleicht am nächsten dran. So, was habt ihr euch für Ziele gesteckt?
Also, das Rugby, wir können, am Tag können, anyone can win. Weißt du, aber ja, das Ziel für Rack ist ganz klar. Wir wollen in Rack bleiben. Heißt, wir müssen, ja, wir müssen das Schweiz schlagen oder höher als in Schweiz am Ende sein. Ja, aber ja, das heißt, unsere Spiele sind, die wichtigsten Spiele sind 3, 4 und 5. Und wir müssen da zwei Siege holen. Aber wenn wir Rumänien schlagen oder Portugal schlagen, ist auch nicht schlimm. Ja. Und die sind beide Heimspieler und wir wollen auch, sogar wie Deutschland, das Publikum zeigen, dass wir wollen für das Chico kämpfen und alles geben. Und ja, ein oder zwei Gewinne da will auch geil sein.
Das finde ich
Ja.
ein ganz, ganz spannendes Stichwort, dieses für das Trikot kämpfen. Das kam auch raus in diesem Interview mit Poppy, dass er hat gesagt, es ist jetzt nicht so, dass irgendwie in den letzten Jahren kein Stolz da war oder er irgendwas oder irgendwen kritisieren will, aber dass er das eben noch mehr wieder reinbringen will, dass es was bedeutet, richtig für Deutschland zu spielen. Hast du auch das Gefühl, dass diese Bedeutung nochmal größer geworden ist innerhalb der Mannschaft?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, mit ja alles, was passiert, neuer Kapitän, viele zu Retirement gemacht. Wir müssen unsere Identität nochmal finden und vielleicht kreieren oder bauen. Und ja, es ist geil, was passiert. Wir müssen kämpfen und es ist nicht für mich oder für, keine Ahnung, Leo oder Justin. Es ist für das Mannschaft und für das Trikot. Und wenn, ja, ich glaube, es ist wichtig, dass wir das Trikot tragen dürfen, dann müssen wir alles rausgeben und kämpfen.
Ja. Ja, das klingt sehr cool. Also manchmal ist sowas ja, glaube ich, eine große Chance, wenn eben viele Spieler aufhören. Und also auch wenn ich mit Anton Segner zum Beispiel spreche, bei den Blues, so viele namhafte Abgänge, Rico Ioanni, und er sagt, ja, aber wir wollen halt auch einfach eine neue Identität schaffen und vielleicht auch nochmal eine andere Gewinnermentalität reinbringen. Mhm. Und für dich ist ja jetzt auch so die große Chance, sage ich mal. Also ich glaube, Mika Tjumenev war jahrelang irgendwie so die erste Wahl auf der Hakler-Position. Der hat ja dann letztes Jahr nach so während des Racks die Karriere beendet. Wie gehst denn du es an? Also ist es auch so, dass du sagst, so hey, diese Hakler-Position, die gehört mir, die will ich voll erobern?
Ich würde nicht sagen, es gehört mir. es ist schön, wenn du das irgendwie verdienst, aber es ist, ich habe jetzt die zwei hier, aber es ist nicht meine Trikot. Es ist die, das alles geben und die Beste für die Mannschaft und für die Position sein. Und wenn ich das dürfe, dann bin ich ja stolz und happy. Aber ja, ich hoffe, ich gebe mir alles und wir sehen, wenn Marc mich entscheidet auf mich, dann bin ich froh. Ja.
Werdet ihr dann auch in der Vorbereitung die Six Nations Spiele jetzt schauen, heute Abend und dann am Samstag auch? Oder ist das bei euch gerade gar nicht auf dem Schirm? Und falls ja, wen supportest du, beziehungsweise wer denkst du, wird die Six Nations dieses Jahr gewinnen?
Ja, auf jeden Fall. Wir schauen, wenn wir können, wenn wir nicht auf dem Platz sind, schauen wir Six Nations. Wir spielen alle auch in dieser Fantasy. Ich bin in den Fantasy von Jan jetzt rein und ich bin für die Underdogs. Ich mag Italien, wie die spielen. Ja, aber ich glaube.
Rassi Rasmus hat gesagt, Italien wird Dritter.
Okay.
Im Mortem hat er gesagt, nach dem Spiel gegen Italien, dass Italien Dritter wird. Da bin ich gespannt, also wen er dann dahinter noch sieht.
Ich habe gesehen auf Instagram Wooden Spoon gegen Italien und Wales und ich finde das ja ein bisschen respektlos für Italien. Die spielen schon das Rugby. Und die haben in den letzten Jahren gut aufgebaut. Ja, ich bin für Italien, aber ich glaube, England gewinnt das. Die bauen gerade gut und ja, es wird hart.
Ja.
Ich bin aufgeregt, ja.
Ja, ich würde damit, also ich sage auch, dass England gewinnt. Also ich glaube, es wird eine knappe Kiste zwischen England und Frankreich. Und ich kann mir dieses Jahr vorstellen, also diese Six Nations sind unpredictable so, aber ich kann mir vorstellen, dass die Italiener am Ende vor Irland landen. Ich sehe massive Probleme bei den Iren. Also wenn ich mir anschaue, mit was für einer ersten Reihe die jetzt nach Frankreich gefahren sind, ist natürlich bitter mit diesem ganzen Verletzungspech, das sie haben. Aber das könnte schon eine richtige Packung heute Abend geben. Und dann bin ich gespannt, wie es weitergeht. Aber who knows? Also ich hab bei Manu auch bei Total Rugby prophezeit, dass die Iren Fünfter werden. Also von daher Platz 3 und 4 wären offen für Italien. Ich sehe aber auch eine starke schottische Mannschaft, weil die Mannschaften gerade so stark waren im Champions Cup. Also sehr, sehr spannend.
Ich glaube, Schottland hat das Druck, dass die alle sagen, ja, jetzt ist Zeit für Schottland.
wie immer.
Ja. Und ja, es könnte also entweder gut, sehr gut oder sehr schlecht gehen. Würde ich sagen. Ja,
genau, das vielleicht auch nochmal zur Erklärung. Also das war, wie wie immer sind wir total ungeplant, Simon und ich. Wir haben gesagt, komm, wir müssen heute eine Folge aufnehmen. Und dann hat mir Andrew heute Morgen geschrieben, hey, kannst du nochmal den Link zu deiner Fantasy-Liga posten? Und daraufhin habe ich ihn dann gefragt, so, hey, wie schaut's denn aus? Hättest du nicht Bock auf ein Interview?
Klassiker.
Also, so kommen wir dann immer zu unserem Podcast. Andrew, wir wollen natürlich auch noch ein bisschen was über dich erfahren. So, du stammst aus Südafrika, also soweit ich weiß. Wie kam es denn, dass du, also wo hast du dort gespielt und wie kam es, dass du dann irgendwann nach Deutschland gekommen bist?
Okay. Ja, ich bin in Südafrika geboren und aufgewachsen. Ich habe Rugby mit 12 angefangen. So ein bisschen spät für Südafrikaner. Aber ja, ich habe dann zu einem großen Highschool gegangen. Die gleiche wie Marcy Kutsia. Er hat auch für Deutschland gespielt, um 7er. Mhm. Und jetzt mittlerweile Darren Ferrer. Er ist der andere Hakler im Kader. Er war auch auf meiner Schule.
Ah, cool.
Und Jesse Creel. Ja. Ja, wir waren zusammen auf der Schule. Aber ja, da habe ich dann viel mehr Rugby gespielt. Ich habe dann 2 Jahre in England gespielt, für Wimbledon, in NAC 2. Dann wieder zurück zum Südafrika für University. Ich habe Wirtschaft studiert. Dann in meiner letzten Jahr, es war Corona, alles war über Google Meet und Zoom. Und mein Cousin hat für Pforzheim gespielt und hat mich angerufen und gesagt, ey, willst du nicht eine Saison in Pforzheim spielen? Es war die erste Saison nach Corona und dann ich habe gedacht, ja, warum nicht? Hat ja gekommen, hat für 3 Monate für Pforzheim gespielt, dann wieder zurück nach Südafrika. Und dann war die Rückrunde, ich habe dann wieder gekommen, aber ich wollte eigentlich dann danach wieder zurück zum Südafrika. Winter war hier, der erste Winter war ja kalt und es war hart. Dann war ich einmal in Heidelberg und ja, ich habe das Schloss gesehen, ja, Neckar, HK gesehen und habe entschieden, ja, ich bleibe in Deutschland. Und ja, dann bin ich jetzt noch hier.
Ja, sehr cool. Ja. Und woher kommen die deutschen Wurzeln? Ist es einfach, weil du so lang schon hier bist oder hast du deutsche Vorfahren irgendwie?
Nein, die Eltern von meinem Vater kommt aus Duisburg. Ja. Und dann mein zweiter Tante war auch in Deutschland geboren, aber mein Vater war in Südafrika.
Ja.
Ja, aber ja, ich bin deutscher Kartoffel.
Ja. Ja. Ja, und auch spannend, du bist liiert mit Muriel Weigel, mit der deutschen Nationalspielerin, die gerade in Turin spielt. Ich weiß gar nicht, ist sie gerade schon wieder da? Sie hat ja vor ein paar Tagen irgendwie gepostet, wie sehr sie dich vermisst und dass sie jetzt bald wieder auf Heimaturlaub kommt.
Ja, sie ist seit gestern wieder da.
Okay.
Also ich bin froh, dass wir jetzt in Heidelberg spielen, weil ich müsste eigentlich heute Morgen dann schon zum Kassel fahren.
Mhm.
Und jetzt, ja, wir können ein bisschen mehr Zeit zusammen zusammenzubringen.
Ja, ja.
Ich bin froh, ja.
Ja, sie hat mir ja im Interview auch schon verraten, dass sie einfach eine totale Rugby-Beziehung führt. So, ich glaube, du coachst ja auch HK.
Ja, ich bin Trainer für den HK-Frauen auch.
Mhm.
Ja, also diese Saison nicht, aber letzte Saison, ich war dann Trainer und auch Boyfriend, aber ja. Wir schauen auch viel Rugby zusammen oder redet viel über Rugby. Sie ist auch ein bisschen so Rugby-Nerd.
Ja, ja, gut. Das habe ich gemerkt. Und ihr wart jetzt auch zusammen in deiner Heimat in Südafrika. Habe ich auch verfolgt über eure beiden Kanäle. Ja. Sie scheint es auch da sehr genossen zu haben. Habt ihr schon mal irgendwie so Pläne gemacht, so natürlich, wenn ihr zusammenbleibt, das weiß man ja auch nie. Soll es Deutschland sein? Soll es irgendwann nach Südafrika gehen oder alles offen?
So alles offen, aber ich glaube, ich will gerne ein bisschen in Südafrika noch wohnen, aber ich bin froh in Deutschland und ja, Winter sind natürlich hart, aber außer Südafrika ist Winter überall hart. Und ja, ich bin froh in Deutschland. Im Sommer ist es ja natürlich sehr schön. Ja. Ich fühle mich hier wohl in Deutschland.
Ja, sehr cool. Jetzt bleibst du erstmal noch ein paar Jahre. Fährst ein paar Siege ein mit der 15er Nationalmannschaft für Deutschland und dann hast du dir ein bisschen mehr Zeit in Südafrika auch wieder verdient, würde ich sagen.
Ja, aber nee, ich die nächsten Jahre auf bestimmt noch Deutschland. Ja.
Ja, sehr cool.
In meiner Karriere außer Rugby auch bauen. So.
Ja. Ja, da wünschen wir dir alles Gute für und vor allem auch für das Spiel gegen Rumänien am Sonntag und sagen tausend Dank, dass über diese zufällige Fantasy-Liga-Nachricht dieses Interview noch zustande gekommen ist.
Ja, ja. Dass es geklappt.
Ja, danke dir. Genau, du darfst ja, dann quasi gerne auf Verlassen drücken, weil Simon und ich, wir fachsimpeln jetzt gleich noch ein bisschen über die Six Nations. Danke dir, Andrew.
Super.
Tausend Dank. Ciao, ciao. Ciao. Ach,
was ist denn aus?
Ja. Simon, sau cool. Jetzt hatte ich dann noch einen hohen Redeanteil, aber das drehen wir jetzt dann gleich wieder um.
Ja, aber du wusstest ja auch schon, ja, morgen, ja, dass du den als Gast hast und mir hier vorhin geschrieben, ah cool, wir haben übrigens einen Gast, das freut mich.
Ja, ja, das ist irgendwie das Schöne, so, also gerade über dieses Rugby Daily Ding, dass da so viele Sachen dann so zufällig passieren, so auch irgendwie, ich habe erstmal geguckt, so hey, krass, Andrew Reinke schreibt mir wegen meiner Fantasy-Liga, so. Wahrscheinlich Starter auf der Hakler-Position für die Nationalmannschaft. Mega, mega geil. Ja, und zwischen quasi dieser Nachricht und unserer Aufnahme jetzt habe ich mit Ben Ellermann ein Interview gemacht, beziehungsweise hat er ein Interview mit mir gemacht. Die Idee hatten wir mal bei den Hamburg Sevens, dass er gesagt hat, hey, wie wäre es denn eigentlich, wenn ich dich mal interviewe, dass die Rugby-Community auch ein bisschen was über Jan Lüdecke erfährt und nicht immer nur andersrum. Das war jetzt auch sehr cool. Und
prompt gibt es technische Probleme. Was ein Zufall. Oh. Hast keinen Bock, über dich selber zu reden.
Irgendwie hat bei beiden von uns das Internet nicht so richtig funktioniert. Mhm. Da werde ich ein bisschen rumfriemeln müssen, aber hat am Ende irgendwie hingehauen. Und auch da, ne? Also jetzt ist der volle Fokus auf Six Nations Start und 15er Nationalmannschaft. Nächste Woche voller Fokus auf Sevens. Die sind dann auch
bei
schon
dir
wieder.
Jetzt, oder was?
Ja, bei allen. Simon, am so, zweiten Six Nations Wochenende ist auch, ja, wir haben zuerst über das Wolfpack geredet, also habe ich die Fragen gestellt und dann hat er die Fragen gestellt und dann ging es um mich. Und er darf jetzt quasi dann auch aussuchen, welche Clips ich dann quasi vorbereite aus dem Interview mit mir. Und genau, die fliegen jetzt dann nach Nairobi, weil da ist halt nächstes Wochenende, also jetzt nicht das kommende, sondern das Wochenende drauf, ist da das erste Turnier der Sevens 2. Und also Ben hat mega Bock drauf, sagt, die sind super krass gut vorbereitet. Haben zwar so den ein oder anderen Ausfall, der wehtut, aber er hat gesagt, sie haben sich ganz klar das Ziel gesetzt, da das erste Turnier direkt zu gewinnen. Also die sind on a mission. Ja, aber das soll dann nächste Woche, glaube ich, das Thema sein. Jetzt Six Nations. Das haben Andrew und ich gerade schon mal so ein bisschen Einblicke gegeben. So was wir denken, so was denkst du denn zu heute Abend? Frankreich gegen Irland.
Zu heute? Aber schwierig.
Echt, wenn es so schwierig
ist? Beide Mannschaften haben, finde ich, Probleme. Also du schaust dir Irland an, natürlich. Vor allem Verletzungen in der ersten Reihe, dass dann Andrew Porter ausfällt, ist sauer bitter. Tyke Furlong hat wieder seine Wadenprobleme, aber ist wohl schon im Training und soll im Turnier eine Rolle spielen. Aber vor allem auf Loosehead Prop haben sie wirklich Probleme gerade. Dann hast du einen Hugo Keenan, der sich Finger oder Daumen gebrochen hat, jetzt im Trainingslager. Also da gibt es einige Positionen. Bundiaki, der gesperrt ist, weil er einen Schiedsrichter beleidigt hat. Ich weiß nicht, ob er überhaupt dabei wäre, muss ich ehrlich sagen. Bundiaki, das haben wir letztes auch schon gesagt, dass eigentlich seit der WM bei ihm die Formkurve eher nach unten zeigt.
Natürlich, du bist jetzt auch, weiß ich gar nicht, 5 oder 36, ne? Also.
Oder 40. Aber nee, auf jeden Fall. Also bei der WM wahrscheinlich der beste Center der Welt gewesen und seitdem halt, ich meine, von so einem High dann runterkommen, ja. Das sehen wir ja oft. Bei Frankreich weiß ich auch nicht genau, was da los ist. Dass Fabien Galthié sagt, ja gut, Spieler, die für mich in meiner Kaderplanung eh keine Rolle spielen, die muss ich gar nicht für den großen Kader nominieren. Dann nehme ich lieber junge Talente, die vielleicht in Zukunft mal dabei sind und lässt einfach mal Greg Aldrit, Gael Ficou und Damien Penaud raus. Also, ja, bei Ficou kann ich das als einzige noch nachvollziehen. Ähnliche Situation wie bei Bundiaki, aber Damien Penaud und Greg Aldrit. Also okay, Greg Aldrit auch seit letzten Jahren nicht der Beste gewesen. Den sehe ich noch mehr, aber der war sein letzter Kapitän, als Dupont verletzt war.
Aber Penaud ist ja auch voll in Form.
Penaud ist halt der hat die meisten Try-Assists im ganzen Champions Cup. Der hat diese Saison einfach gesagt, ja, ich lege so viele Versuche, das ist ein bisschen langweilig, ich will jetzt auch ein paar auflegen. Ja, ohne Schmarrn, der ist so gut und vor allem er und Pierre Biarré. Und jetzt spielst du auch noch mit Jalibert auf 10, dann willst du doch die beiden außen. Attis Ogbonds, super Spieler auch. Wen haben sie noch? Dreon, der ist jetzt zwar nicht im Matchday-Kader dabei, aber im Trainingsquad auf jeden Fall. Da hast du natürlich ein paar super Leute, aber wir reden hier über Daniel Penaud. Ja. Das ist einer der Top 5 Winger der Welt der letzten 5 Jahre.
Hat er nicht gerade im November erst Platz 1 erobert, All-Time-Tryscorer Frankreich? Ich meine ja, oder?
Ja, das haben wir also, gehabt. Das war, weiß kein Wegspiel, aber hat er auf jeden Fall gemacht.
Ja.
Und ja, also deswegen bei Frankreich habe ich wieder so ein bisschen so ein Gefühl, man weiß nicht genau, was da kommt. Auch Dupont und Jalibert haben bisher noch nicht so zusammengespielt. Ja, der Sturm, das sind Spieler, die in der Liga, vor allem Gelon auf 8, natürlich besser spielen als Albrecht zurzeit, aber halt auch mit einem Jack Willis neben sich. Das ist halt du kannst nicht immer 1:1 übersetzen, was die Teams im Club machen, oder die Spieler vom Club und was sie dann aus der Nationalmannschaft machen. Bei Irland, ja, viele junge Spieler, ich sehe, warum du da zweifelst, aber erinnere dich mal an genau vor 2 Jahren. Six Nations Auftakt nach der WM. Das erste Mal ohne Johnny Sexton und wir alle, oh Gott, das wird so bitter für Irland. Und dann nach Frankreich, das war in Marseille, da hat Frankreich auf einmal nicht performt. Und ich glaube, das war das Jack Crowley Spiel, wo man gesagt hat, okay, Irland ist doch sicher. Wo sie dann in Marseille gewonnen haben, die Iren, auch wenn alle dachten, das war's. Also ich würde es nicht ausschließen, dass die Iren da einen holen. Und letzte Saison haben sie nicht so überzeugt, aber jetzt ist Andy Farrell zurück und
also ich.
Aber der Lions Hangover spielt auch eine Rolle, muss man sagen.
Ich würde es nicht komplett ausschließen, wenn ich diese erste Reihe wäre. Also bei allem Respekt vor den Jungs, die da auflaufen, aber Lockman und Clarkson als Starter, Michael Millen auf der Bank, halte ich nicht für in der Lage, in einem Six-Nation-Spiel in Paris dagegen zu halten. Also wenn die einfach nur ein solides Spiel machen und wenige, ich sag wirklich wenige Penalties zulassen am Gedränge, also weggeben, ja, dann hat Irland vielleicht eine kleine Chance, aber boah, also diese Mannschaft. Und ich finde auch einfach, dass so, Jameson Gibson-Park ist für mich auch mittlerweile in die Jahre gekommen. Der war ja auch einer der besten Neuner der Welt während der letzten WM. Ich finde aber auch, dass der langsam aber sicher abbaut. Dann sind sie irgendwo auf ihren Dachboden geklettert und haben Jacob Stockdale aus irgendeiner verstaubten Truhe wieder rausgeholt. So, ne? Also ich fände es total geil.
Aber weil er bei Ulster zurzeit auch echt gut spielt.
Ja, ich fände es total geil, wenn der jetzt so ein Märchen schreibt. Der war ja vor gefühlt 47 Jahren Top-Tryscorer bei den Six Nations. Damals, glaube ich, sogar mit einem Rekord für die hat nicht sogar letztes Jahr erst Biel Biarré seinen Rekord gebrochen?
Genau.
Und wäre natürlich geil, wenn der jetzt hier nochmal irgendwie so ein Märchen hinlegt. Aber boah, also du weißt, ich bin ja glühender Irland-Sympathisant. Und deshalb
hast du so ein bisschen Schiss, habe ich das Gefühl auch. Du willst nicht enttäuscht werden. Du willst quasi ein schlechtes Rechnen und dann lieber positiv überrascht sein, falls sie nur knapp verlieren.
Na, weiß ich gar nicht, ob das. Gehst du manchmal so ran als England-Fan?
Immer.
Ich darf
gar nicht davor sagen, ich glaube, wir gewinnen. Ansonsten nenne ich einen arroganten England-Fan.
Ich weiß gar nicht, ob das so meine Herangehensweise ist. Also ich würde mich zum Beispiel auch wirklich ernsthaft freuen, wenn Irland am Ende hinter Italien landet. Oder beziehungsweise drücken wir es vielleicht andersrum positiver aus, wenn Italien möglichst viele Mannschaften hinter sich lässt, auch Irland. Weil ich finde, die hätten sich es jetzt echt mal verdient. Da, um vielleicht das kurz einzuschieben, das tut natürlich weh. Also ich habe da letztens auch mit Manu mal drüber gesprochen. Die hatten ja auf dem Papier eigentlich die aufregendste Hintermannschaft aller Nationen. Jetzt ist Caporzo nicht dabei für den Start. Jetzt ist Todaro leider mit einer schweren Verletzung raus. Aber stell dir mal vor, in Italien mit Caporzo auf Schluss und Todaro auf einer Außenbahn, Menoncello, Brex, Garbisi, egal wer auf der 9 spielt. Junge.
Ja, Pagello ist, also finde ich mega. Also finde ich, natürlich Vani war immer gut und alles und auch der andere Garbisi. Aber Pagello, was der zurzeit auch in der Top 14 abreißt, und der ist ein richtig starker Spieler.
Ja, also das. Aber lass uns noch ein bisschen bei heute bleiben, bevor wir auch über die anderen Nationen sprechen. Ich finde halt, also ich sehe auch die Themen, die Probleme, die Frankreich hat. Also beziehungsweise, was heißt sehe ich? Also ich kann sie mir vorstellen, weil wir wissen es ja alle nicht so. Man steckt ja nicht richtig drin in diesem Camp. Es waren ja jetzt auch diese ganzen Diskussionen vorher, lässt er Jalibert spielen oder lässt er den auch komplett raus? Wie funktionieren Dupont und Jalibert jetzt zusammen? Aber rein auf dem Papier ist diese Mannschaft natürlich der absolute Wahnsinn. Und was ich finde, was bei Frankreich halt extrem ist, du füllst auf mit Spielern, also was heißt du füllst auf, aber du hast jetzt den ein oder anderen großen Namen auf der einen oder anderen Position nicht dabei und du füllst sozusagen auf mit Spielern, die halt in der Top 14 krass performen. Und ich finde, dass viele Spieler, die jetzt bei Irland nachrücken, die performen, aber die performen nicht krass für ihre Provinzen. So, meine Einschätzung. Aber, also ich sehe,
also die Spieler von Leinster, einfach bei Leinster, und das ist ja schon seit vielen Jahren so, bei Leinster halt in der URC oder davor in der Pro 14 einfach dominant ist als Team. Deswegen sind da die Spieler, stechen nicht so heraus, weil das Team heraussticht. Um es in die Mannschaft zu schaffen, als Spieler eines anderen, in einer anderen irischen Provinz, musst du schon herausstechen. Also ich würde sagen, deswegen war immer ein Mac Hansen und ein Bundiaki so groß, ein Finley Beelam, ein Tyke Byrne, Peter O'Mahony. Die Spieler, die nicht von Leinster sind, die fallen dir immer ein. Deswegen finde ich so cool, dass jetzt ein Jacob Stockton dabei ist. Auch Stuart McGloskey, beide Ulster. Und spielen beide eine starke Saison da.
Weißt du, was übrigens krass ist? Als ich das erste Mal die Aufstellung überflogen habe, habe ich mir gedacht, so mittlerweile gar nicht mehr so viel Leinster. Und dann habe ich eine Aufstellung gesehen, wo die Vereinslogos daneben waren und habe mir gedacht, okay, es ist trotzdem einfach weiterhin fast nur Leinster. Also es ist vielleicht ein bisschen mehr, als es mal war von anderen Teams, aber es ist trotzdem noch sehr, sehr, sehr Leinster-lastig.
Es sind vor allem andere. Ich glaube, es hat sich, also wir sehen viele Namen. Also es ist selten gewesen, dass wir von der Herbst Nation Series zu einer Six Nations so viele Wechsel im irischen Team hatten, würde ich sagen.
Ja.
Aber es ist natürlich auch verletzungsbedingt vieles.
Es gibt ja dann auch so ein paar Namen, auf die bin ich auf jeden Fall gespannt. Also was natürlich, es kann ja auch eine große Chance sein für die Iren. Wenn sich jetzt so eine Hintermannschaft einspielt mit einem Tommy O'Brien, mit einem Jamie Osborne, mit einem Sam Brandegast, dann ist es ja ein Riesending für die Zukunft. Und dann sind noch so ein paar Spieler hinten dran, die im Kader sind. Also viele reden über den zweite Reihe Stürmer von Munster, meine ich, den Edokwu heißt er. Mal schauen, ob der irgendwann eine Chance bekommt. Verheißungsvolles Talent. Und vor allem auf der Neuner Position Nathan Doak, der war vor ein paar Jahren, galt der mal so als das nächste Megatalent auf der Gedrängehalbposition für Irland. Hat dann diese ganz großen Erwartungen erstmal nicht erfüllen können. Aber jetzt ist er dabei, als einer von drei Gedrängehalb, ist jetzt erstmal noch nicht im Kader. Aber das ist zum Beispiel auch einer, wo ich gespannt bin, wie der sich präsentiert, wenn er seine Chancen bekommt.
Absolut. Und genau das Gegenteil bei Frankreich. Aber das freut mich mit am meisten, als ich die Kader gesehen habe, dass Baptiste Serrat auf der Bank sitzt, endlich mal wieder dabei.
Ja.
Der war früher, galt auch, bevor Dupont kam, war Serrat eigentlich klar der Nächste, der übernimmt, der eine Ära prägen wird, ähnlich wie Morgan Parra vor ihm. Und dann ging einiges gegen ihn. Ich glaube auch, dass er quasi mit Coaches nicht konnte. Aber was der jetzt vor allem bei Toulon in den letzten Jahren gespielt hat, Serrat, ein laufendes Highlight-Reel auf Zeit.
Ich wollte es gerade sagen, nur Highlights, ne?
Dass der nie eine Chance bekommen hat. Ja, aber man sieht die Highlights, weil er so viele besondere Szenen hat, ähnlich wie Dupont.
Ja.
Aber der hat trotzdem fast jedes Spiel letzte Saison durchgespielt. Der hat die harte Arbeit genauso gemacht. Und dass der nie eine Chance bekommen hat. Ja klar, ein Neuner gibt es in Frankreich wirklich wie Sand am Meer. Also vor allem Top-Level-Neuner, die für jede andere Six Nations Nation wahrscheinlich im Kader wären.
Ja.
Also du fängst bei Dupont an, gehst über Luco, Nolan Le Garec, landest bei Serrat und dann wer weiß Gott, wer noch kommt dahinter.
Ja,
also
ja.
Das ist wirklich stark, was da in Frankreich zurzeit auf der Neuner-Position abgeht. Aber das freut mich für ihn. Natürlich ist es nicht mehr jüngst mit 31, aber Alter soll da keine Rolle spielen.
Na, vor allem ist 31 jetzt auch kein Alter. Also 31 im Jahr vor der WM ist eigentlich top.
Ja, mich hat es ein bisschen überrascht, das wirklich, aber das zeigt, dass wir eben quasi in diesem Zyklus halfway zur WM sind. Der älteste Spieler im gesamten Matchday-Kader von beiden Teams zusammen ist Finley Beelam mit 34.
Ist es nicht Jameson Gibson-Park?
Den habe ich nicht gesehen. Der ist 33.
Ist der jünger? Echt? Das hätte ich jetzt nicht gedacht, tatsächlich.
Älteste Spieler mit 34. Ah, nein, Tyke Byrne ist auch 34, Entschuldigung. Dann mit 2 mit 34. Und bei Frankreich ist der älteste 32.
Ja, spannend.
Adegeri. Ja, also, und das meine ich jetzt tatsächlich, wenn du das vergleichst mit Südafrika, natürlich, die wollen einfach eine Ehre am Laufen halten, aber da hast du schon einige Spiele, die eher Mitte 34, 35, 36 sind oder bei der WM spätestens sein werden. Und deswegen finde ich schon, also vor allem bei Frankreich ist natürlich, das ist so eine eingespielte Mannschaft vom Großteil, das zeigt dir, auf was für einem Weg die sich befinden bis zur WM 2027. Aber auch bei Irland ist nicht alles so schlecht, wenn man sagt, ah, die werden nicht mehr so lange so durchhalten mit dieser Generation. Ich finde es gar nicht so übel eigentlich.
Ja, wie gesagt, also ich bin momentan nicht so optimistisch gestimmt für die Iren, aber ja.
Stell dir mal vor, du wärst Waliser.
Ja,
sei doch mal happy, dass
ich. Ich wollte gerade sagen, wir können nämlich auch jetzt, also wir haben ja die ganze Zeit so ein bisschen überlegt, so wie machen wir es denn diese Woche? Machen wir jetzt heute Donnerstag eine Folge und dann am besten gleich Freitagmorgen nochmal eine mit Nachbesprechung des ersten Spiels und dann Vorbesprechung der Samstagspiele und eben das Deutschlandspiel. Aber das Deutschlandspiel haben wir jetzt eh schon ganz gut abgedeckt mit dem Interview mit Andrew Reinkes. Gerade ist wirklich die Wales-Mannschaft rausgekommen. Das heißt, wir können über England-Wales auf jeden Fall sprechen. Das ist das späte Spiel am Samstag.
Schottland ist auch schon raus.
Genau, Schottland ist raus. Nur die Italiener fehlen noch. Wobei sich da schaue ich jetzt mal auf die Seite. Das dauert meistens irgendwie am längsten, bis die italienische Aufstellung dann auch wirklich, schau mal, ich glaube, ja, genau, die ist nämlich auch raus. Nee, die haben nur ihre A-Mannschaft oder ihre 15-Mannschaft für dieses Spiel quasi der zweiten Mannschaften veröffentlicht. Wie auch immer. Aber über das Spiel können wir auf jeden Fall sprechen. Oder vielleicht machen wir erstmal allgemein, so auch weil du eben Andrew die Frage gestellt hast, so, wer ist denn für dich der Favorit? Ist es Frankreich? Ist es England? Ist es Irland?
Es ist Frankreich, einfach von, also mehrere Gründe. Erstens, im Jahr nach einer Lions-Tour, fünf der letzten sieben Male, als das war, hat Frankreich gewonnen. Du hast in der Regel einfach die Spieler, die auf einer Lions-Tour waren, die von so einem auch emotionalen High wieder runterkommen, vielleicht nicht so performen können. Gleichzeitig fehlt auch den Ländern, die viele Spieler bei den Lions hatten, fehlt diese Sommertestserie, die du eigentlich auch brauchst, um über das Jahr die Kontinuität zu halten. Deswegen sind vor allem England und Irland leiden darunter, glaube ich. Und Schottland dieses Jahr auch mehr als sonst.
Mhm.
Dann sehe ich bei Frankreich den Vorteil, natürlich sie den Titelverteidiger. Sie haben diesmal nicht das Auswärtsspiel gegen England, sondern sie haben England als letztes, das wahrscheinlich stärkste Gegner, größte Kontrahent, den haben sie als letztes zu Hause. Und wenn es da um Grand Slam für Frankreich gehen sollte, dann good luck England. Dann wird es wieder so eine Rekordniederlage. Und natürlich, du musst auch immer auf Champions Cup schauen. Da hat letztes Jahr wieder ein französisches Team gewonnen. Die Engländer sind da gerade auch nicht schlecht in Richtung Playoffs unterwegs. Aber generell die top-französischen Teams, Bordeaux, Toulouse, Toulon, die sehen halt einfach stärker aus als die anderen europäischen, vor allem die britischen Teams. Deswegen, aus all diesen Gründen sehe ich Frankreich vorne. Das Einzige bei Frankreich ist man weiß nicht, was da los ist. Also für mich diese Entscheidungen, den Pinot rauszulassen, Aldrit rauszulassen, ohne das groß zu erklären, also die Erklärung mit Spielern, die eh nicht spielen würden, weil sie nicht gut genug sind, die muss ich gar nicht in den Trainingskader nehmen, die lasse ich nicht zählen. Sorry, nicht bei diesen Spielern, das ist Bullshit-Gelaber.
Ja.
Das ist so, wie Politik heutzutage funktioniert. Einfach einen Scheiß behaupten, der nicht stimmt.
Ja, aber wobei es ja, also ich finde es gar nicht mal politisch, ehrlich gesagt, die Aussage, weil...
Nee, aber es ist so ähnlich aus der Luft geholt, wie viele Sachen...
Es ist total aus der Luft gegriffen, weil es ist ja ein krasser Angriff auf diese Spieler. Also sich hinzustellen und öffentlich zu sagen, Damien Penaud ist zu schlecht für diese Mannschaft, deswegen nehme ich ihn nicht in den Kader. Was ist das? Also das ist klar, diese Fragen sind offen, aber... Ja, also ansonsten, wenn sie als Team funktionieren, wird es schwer, an ihnen vorbeizukommen, weil sie halt einfach diese Tiefe aufgebaut haben. Und ja, weil es einfach so viele Topspieler sind, viele, viele Junge, die danach rutschen, das ist schon Wahnsinn. Aber ich sehe England schon, schon auf Level.
England jetzt 11 Siege hintereinander, das ist stark. Wie gesagt, die Teams in der Liga funktionieren gut, aber du hast auch da eine bisschen Krise, vor allem auf Tight Head jetzt, mit Will Stewart verletzt, wer war noch ein zweiter verletzt. Also du hast natürlich mit Joe Hayes einen starken Spieler da, aber ansonsten schon einige Verletzte. Und ja, die gleichen Geschichten wie immer. Also wen spielst du denn in der Mannschaft? Jetzt wird es halt die Northampton-Center-Paarung und ich finde Freeman nicht den besten 13er, den du in England hast. Also ich fand ihn auf Wing immer stark und der spielt jetzt halt gerade viel auf 13. Das ist so ein bisschen wie George North bei Wales, aber da war es eher aus der Not heraus geworden. Aber du hast bei England hast du einfach brutale Spiele. Du hast einen Ollie Lawrence, den du einfach auf 13 spielen könntest. Also das sehe ich nicht so ganz. Aber ich glaube, gegen Wales wird das...
Ich wollte gerade sagen, es ist halt dieses erste Spiel gegen Wales. Ne? Also bei allem Respekt und bei aller Liebe, Wales. Also da sehe ich keinen Sieg. Da sehe ich keinen Sieg. Also schauen wir doch mal kurz auf die Aufstellung von den Walisern. Die ist nämlich gerade eben rausgekommen. Ja. Sie starten auf jeden Fall Lewis Rees-Zammit auf der 15. So, jetzt muss ich es nochmal raussuchen. So, wo haben wir denn die Waliser? Hier. Also, sie spielen Nicky Smith, Dowie Lake, Archie Griffin, also eine recht erfahrene erste Reihe. David Jenkins, Adam Beard, zweite Reihe, klingt auch ganz gut. Alex Mann, Josh McLeod und Aaron Wainwright auf der dritten Reihe. Dann Thomas Williams, Dan Edwards als Zehner. Back three, Josh Adams, Alice Mee und Lewis Rees-Zammit. Und dann Ben Thomas als Zwölfer und Eddie James auf 13. Mit einer, sag ich mal, Bank, die jetzt keine wahnsinnig großen Namen hat. Ja, also über Wales haben wir viel geredet in letzter Zeit. Sie sind nicht auf dem Level, also auf jeden Fall nicht auf dem Level von England.
Eddie James war jetzt der einzige Name, der mir nichts gesagt hat, der 13er. Aber ansonsten habe ich den Kader mir angehört. Und muss sagen, mit dem Team gewinnst du wahrscheinlich kein Vorrundenspiel im Champions Cup.
Ja, ist hart, aber ist so.
Und das ist leider, ja, natürlich ist es, Test Rugby ist noch was anderes. Und wenn diese Spieler mit dem Drachen auf der Brust, beziehungsweise ist ja eigentlich ein Gänseblümchen, aber klar, es geht um diesen Welsh Dragon, ja, die Nation Wales, wenn sie das Trikot anziehen, dann spielen die nochmal anders und nochmal härter. Natürlich, da geht's um Stolz, da geht's um alles. Und wir werden im Turnierverlauf auch sehen, was für eine walisische Mannschaft das ist. Aber ja, wie gesagt, die Qualität ist gerade einfach nicht da, außer die Spieler mit den gleichen Namen spielen auf einmal anders. Also die werden jetzt brutal viel besser über diese Vorbereitungszeit. Ich weiß nicht, ob sie da irgendwas machen, sich besonders fit, besonders hart, geisteskrank und auf die Fresse hauen gegenseitig, damit es im Spiel nicht mehr so schlimm ist. Ich weiß, irgendwas musst du ja machen, um mehr aus den Spielern zu holen, als wir es gewohnt sind, weil wie gesagt, sonst mit dem Team gewinnst du nicht mal im Club-Rugby besonders viel.
Ja.
Und deswegen musst du da irgendwas noch anders machen, um da irgendwie eine Chance überhaupt zu haben. Wir haben sie im Herbst gesehen. Fuck, was die da gegen Südafrika, diese Rekordniederlage zu Hause, es war ja wirklich Men Against Boys nur noch.
Absolut.
Die hätten eigentlich zu Hause gegen Japan verlieren sollen, haben das Spiel gewonnen, am Schluss noch mit diesem einen Kick von Jared Evans, aber das zeigt dir, wo die eigentlich gerade stehen und na, wenn du als Waliser einen Auftakt willst, dann auswärts in England, um vielleicht eine Überraschung zu besorgen, aber wenn es halt dann losgeht mit einer Rekordniederlage in Twickenham, dann sehe ich es wie du und mit keinem Sieg für die Waliser.
Ja. Also ich habe jetzt mal ganz kurz Eddie James mir ein bisschen angeschaut in der Zwischenzeit. Der hat jetzt letztes Jahr die ersten 3 Spiele gemacht für Wales. Ich finde es dann aber auch wieder spannend, weil wir hatten ja bei Wales dann eine Zeit lang dieses Thema, dass Spieler eigentlich auf falschen Positionen eingesetzt worden sind. So, jetzt startet dieser Eddie James auf der 13. Er spielt für die Scarlets, ist 23. Und er hat bis zu dieser Saison nie 13 gespielt. Der war ein reiner Zwölfer. Und in dieser Saison spielt er mal 12, mal 13. Der hat 5 professionelle Spiele auf der 13 gemacht. Alle über 80 Minuten für die Scarlets, teilweise davon auch im Champions Cup gegen Bristol, gegen Bordeaux, gegen Northampton, zuletzt auch gegen Ulster Ende Januar.
Aber wie sieht dieses Spiel aus?
Ja, also jetzt gegen Ulster haben sie gewonnen, aber Champions Cup haben sie alles verloren. Gegen Cardiff hat er noch im URC gespielt, da hat er auch einen Versuch gelegt, da haben sie auch gewonnen. Aber ja, wissen wir, das ist jetzt nicht das allerhöchste Level, diese Spiele. Finde ich dann schon wieder krass. Also ein Spieler, der 5 Spiele in seiner professionellen Karriere auf dieser Schlüsselposition gemacht hat, dann direkt als Starter in der Nationalmannschaft, bin ich gespannt. Bin ich sehr, sehr gespannt.
Ich weiß auch nicht, was bei Wales falsch läuft, warum die auch nie was aus Nick Tompkins rausgeholt haben. Wenn du dir mal anschaust, was der bei Saracens Jahre hintereinander als startende 12 oder 13 Champions Cups gewonnen hat, und dann ist der auch rübergegangen, ich glaube, war auch Scarlet oder Dragons, wo er hingegangen ist und nicht performt hat, ist wieder zurück bei Saracens, ist schon wieder gesetzter Starter und Megaspieler. Das ist auch oft so ein bisschen so eine Umfeldsache. Du musst ein Umfeld schaffen, wo Spieler sich wohlfühlen. Und das bin gespannt, wie sich jetzt Lewis Rees-Sammet auch schlägt, der jetzt wieder zurück ist. Bei Bristol geht er ja richtig gut ab, aber das ist halt auch ein Match für ihn, wie Bristol spielt. Und ja, das wird jetzt zu sehen sein, wie Wales hier, was die neue Identität ist von Wales. Also im Herbst war es noch recht wenig, aber zumindest mal ein Sieg. Und jetzt müssen wir mal sehen, was da. Aber ich versuche wirklich irgendwas Positives zu finden bei Wales und ich hoffe, nach diesem Wochenende, nach dem Spiel gegen England, finden wir da ein bisschen was.
Ja.
Aber aktuell tue ich mich dann noch sehr schwer.
Ja, absolut. Da bin ich bei dir. Ja, dann hätten wir noch Italien gegen Schottland. Also die italienische Aufstellung ist die einzige, die noch nicht da ist. Die Schotten, die haben auch schon relativ früh. Ne, die haben heute noch, ne? Ja, aber trotzdem.
Ja.
So, genau. Ich schaue gerade mal. Also da können wir auch mal kurz durchgehen. Also sie starten mit Schumann, Ashman, Xander Fagerson, Scott Cummings, Grant Gilchrist, Matt Fagerson, Rory Darche und Jack Dempsey. Also wirklich bekannte Stürmer. Dann 9 und 10 Ben White und Finn Russell, innen Sione Tuipulotu und Hugh Jones und Back 3 mit Jamie Doby, Tom Jordan und Kyle Stain. Das ist die schottische Aufstellung. Darcy Graham auf der Bank, Adam Hastings mal wieder auf der Bank. Ja, also Schottland. Ne?
Startformation, 9-mal Glasgow, 4-mal Edinburgh, einmal Toulon, einmal Bath. Also 9 und 10 aus anderen Ländern, aber ansonsten Großteil Glasgow und aber auch noch 4 Stürmer vor allem von Edinburgh. Wir vermissen die beiden Außen von Edinburgh, die letzten Jahre immer gesehen haben, aber so Darcy Graham als auch Duan van der Merwe spielen keine besonders gute Saison.
Ja.
Aber was Glasgow bisher vor allem im Champions Cup abgerissen hat, die wirklich top best performance Mannschaft, maximale Ausbeute und hatten halt Teams wie Toulouse und Saracens bei sich in der Gruppe. Kein Problem.
Ja, das ist also diese Ergebnisse machen für mich eigentlich jedem Schottland-Fan Mut. Wir hatten es ja eben schon. Es ist jedes Jahr, seit gefühlt 10 Jahren so, dass man sagt, die Schotten, die Schotten, die Schotten. Ja, und am Ende halt dann doch nicht die Schotten, dann gewinnen sie wieder 2 und verlieren 2. Für mich ist es schon ein extrem bedeutendes Spiel am ersten Spieltag, Italien gegen Schottland, weil ich glaube, wer das gewinnt, der hat die Chance, weiter oben zu landen, theoretisch. Wenn du das verlierst, dann ist es halt für beide so, dann brauchst du keine großen Ambitionen mehr zu haben für das restliche Turnier. Italien mit dem Heimvorteil, aber ich sehe die Schotten schon tendenziell noch ein bisschen vorne. Glaube aber, dass das vielleicht das interessanteste und engste Duell werden könnte am Wochenende.
Ja, auf jeden Fall. Also muss sein, weil also Rusty sieht Italien vor Schottland im Ende. Deswegen muss ja irgendwas dran sein. Die Verletzung, also dass Capurzo und auch Negri jetzt auch sich vom Training verletzt hat bei Italien, das ist schon bitter. Und einfach die Schotten, wie stark die gerade performen. Und weißt du, was ein bisschen der Unterschied ist? Wir haben in den letzten Jahren immer gesagt, also wenn nicht dieses Jahr, dann war es das. Und dieses Jahr und danach nicht mehr. Und das habe ich so nicht. Ich habe dieses, also letztes Jahr war es dann für mich eh raus, als Tuipulotu verletzt war. Aber keine Ahnung, ich finde, was in den letzten ein, zwei Jahren da durchgekommen ist, vor allem bei Glasgow, so ein Gregor Brown oder auch Max Williamson, richtig starke, harte Stürmer, junge Spieler, die noch ein paar Jahre vor sich haben. Und dass das dann nochmal ein paar, einen neuen Finn Russell brauchen sie auf jeden Fall.
Ja.
Aber ansonsten, wenn du dir Glasgow, obwohl der mit Younger Tom Jordan ist absolut brauchbar. Und wen gibt es dann noch? Also gibt auf jeden Fall noch, also der von Saracens, der Verbinder Fergus Burke, der ist zwar Neuseeländer, aber mit dem Namen Fergus musst du schottische Vorfahren haben. Deswegen, also es gibt da ein paar Spieler auf jeden Fall, die auch Schottland auf dem Radar hat, sicher. Und deswegen, für mich sieht die Zukunft bei Schottland gar nicht so schlecht aus. Vor allem, wenn Glasgow und Edinburgh weiterhin so performen, weil auch Edinburgh teilweise echt gute Spiele hatte.
Ja.
Dann glaube ich auch gegen Toulon ganz, ganz knappes Ding gespielt auch. Und glaube ganz knapp verloren, aber das war einige Dinger dabei bei beiden schottischen Teams jetzt im Champions Cup, wo du sagst, ey, das macht Mut. Und die Schotten, also für mich werden sie Zweiter oder Dritter.
Mhm.
Aber und Italien,
lass mal,
wenn sie die Iren schlagen, aber eigentlich sehe ich Italien auf dem Fünften.
Schauen wir mal. Also,
weil Schottland wird gegen Irland wieder verlieren. Das ist ganz klar. Das passiert jedes Six Nations. Und das ist schon seit jeher.
Wir sprechen uns nochmal nach dem Spiel.
Ja, genau. Und deswegen, es wird alles nochmal wild. Aber dieses erste Wochenende, also heute Abend, siehst du Frankreich deutlich vorne. Ich könnte mir überraschend der Iren vorstellen, aber muss ehrlich sagen, eigentlich glaube ich auch, dass Frankreich gewinnt.
Ja.
Und zwar deutlich.
Ja. Und bei England, Wales sind wir, glaube ich, auf einer Welle. Ja. Das wird auf jeden Fall deutlich. Und
Schottland, dann sehen wir beide auch Italien. Schottland vorne, oder? Also ich sehe Schottland gewinnen in Italien.
Ja, ich sehe sie als ganz leichten Favoriten. Aber mit Heimvorteil können die Italiener das schon packen, glaube ich. Also,
das Team noch nicht gesehen hat bei Italien, aber ich glaube, wenn man die Zettel vor sich hat, Head-to-Head, wären die Schotten einfach mehr klasse.
Vielleicht noch so ein bisschen mit Olympia-Euphorie. Deswegen ist ja heute Start, weil morgen Olympia-Eröffnungsfeier in Italien. Vielleicht lockt das auch noch mal mehr Zuschauer an vor Ort, die sagen so, hey, wir reisen dahin für die Olympischen Spiele, gehen aber auch, heute habe ich aber einen Frosch im Hals, gehen aber auch noch zum Rugby am Samstag. Why not? Schauen wir mal. Und was ich gerade sagen wollte.
Noch mehr Schotten.
Ich weiß nicht, ob für Schotten olympische Winterspiele so interessant sind.
Da wird gesoffen. Natürlich ist es interessant für Schotten. Was denkst du denn?
Hast
du die bei jeder Fußball-Weltmeisterschaft, Europameisterschaft oder auch bei Rugby-Meisterschaften gesehen, die schottischen Fans, die traveln,
hast ja recht.
Noch besser als die Iren.
Hast ja recht. Aber was ich gerade sagen wollte, weil du über die Zukunft gesprochen hast von Schottland, U20 Six Nations, die gehen ja auch los, morgen, Freitag, da ist es egal. Und das gibt's ja für alle, die es noch nicht mitbekommen haben sollten. Wir haben ab heute bis Mitte März, jetzt festhalten, anschnallen, 50 Rugby-Spiele live zu sehen in Deutschland, denn alle 15 Spiele der Six Nations gibt es live auf ProSieben Max. Alle Spiele der deutschen Mannschaft, insgesamt 5 im Rugby Europe Championship, gibt es live auf ProSieben Max. Alle weiteren Spiele des REC und natürlich auch alles, was auf ProSieben Max läuft, gibt es im kostenlosen Livestream bei Join. Und auch alle 15 Spiele der U20 Six Nations. Die kann man sich dieses Jahr komplett reinziehen. Ich finde das mega, weil U20 Six Nations, da bekommt man wirklich oft ein Gefühl dafür, wer sind die Jungs, die in zwei, drei, vier Jahren da durchbrechen könnten oben. Also schaut euch das gerne mal an, wenn ihr die Zeit findet abends.
Wir haben vor drei Jahren der Henry Pollock gesehen. Oder vor zwei Jahren. Und
Sam Prendergast und Co.
Und letztes Jahr hat Henry Pollock dann sowohl U20 als auch dann am Ende Herren Six Nations gespielt. Also das ist wirklich, wenn ihr die Zukunft sehen wollt, und das bekomme ich auch viel mit bei Leuten, die jetzt zu Six Nations Spielen fahren, ob es jetzt nach Schottland, nach England, Wales, Italien ist, whatever. dass sie sich dann immer am Freitagabend auch noch das davor das U20-Spiel anschauen, weil ja, ja meistens die gleiche Partie davor U20 am Vorabend ist, stattfindet. Und das ist dann auch immer cool, da hinzugehen und sich quasi erst anzuschauen, okay, was wird vielleicht in 5 Jahren das Ergebnis sein und dann, was ist jetzt das Ergebnis?
Ja, ja. Ja, übrigens an der Stelle, ich habe nicht nur eine Rugby Daily Fantasy Liga geöffnet, ich habe auch nochmal eine neue Eierköpfe Liga geöffnet, die Eierköpfe 26. Wir haben da jetzt mittlerweile, glaube ich, 4 Ligen am Start irgendwie. Es gibt die Eierköpfe Liga, es gibt Eierköpfe Total Rugby, es gibt Eierköpfe 25 und jetzt auch Eierköpfe 26. Geht da gerne rein, wir posten das nachher auch gerne nochmal. Aber seid so fair, dass ihr quasi nur in eine Liga reingeht. Das einfach, weil die Ligen sind begrenzt auf 100 Leute und wir schauen dann quasi in alle unsere Ligen rein, würde ich sagen, und ermitteln dann einen Gesamtsieger. Und was wir auch noch machen müssen.
Peinlich, wenn wir jetzt in der Liga nur 20 Leute hätten.
Nee, die waren immer voll, die Dinger. Die waren immer voll. Genau. Und was ich auch noch machen muss, mal gucken, ob wir nochmal den gleichen Gewinn quasi, den gleichen Preis bekommen für die ersten 3 wie die letzten Jahre. Ich bin da aber sehr optimistisch. Leckeres Biltong aus Norddeutschland war das ja immer. Und ja, ich glaube, dann sind wir erstmal am Ende angelangt, oder? Jetzt ist es 13.09 Uhr, Simon. Wann gehen wir eigentlich heute Abend auf Sendung bei ProSieben Max mit diesem Spiel?
Ich glaube, 20.50 Uhr.
20.50 Uhr auf Sendung. Ja.
Kickoff ist um 21.10 Uhr.
Genau, 20.50 Uhr auf Sendung. Das heißt, ich werde dich dann heute Abend irgendwann um 6:45 oder so abholen. Dann fahren wir zusammen raus ins Studio zur Pro7. Und dann geht's los mit den Six Nations. Geil wird's.
Heute im Bob's kein Studio.
Ja, kleines Mini-Studio, wo wir einmal kurz in der Kamera zu sehen sind. Ja, Hauptsache Rugby
viel
live.
Viel besser riecht noch nach so 2,5 Stunden oder 3 Stunden durchkommunizieren zur zweiten in der kleinen Box.
Das war das schrecklichste Schlusswort. Das war das schrecklichste Schlusswort ever bei den Herrköpfen. Damit machen wir Schluss. Danke fürs Zuhören und heute Abend einschalten. ProSieben Max. Tschüss.